Am 24. Februar startete Russland einen Großangriff auf die Ukraine. Ein Ende der Kampfhandlungen ist derzeit nicht abzusehen. Heute hören Sie den gekürzten Mitschnitt einer Veranstaltung zum Thema Der Ukraine-Krieg, Wege zum Frieden, die Attac München und das Münchner Friedensbündnis im Rahmen der Aktionen zum G7-Gipfel am 27. Juni durchgeführt haben. Der Referent Peter Wahl, Mitbegründer von Attac Deutschland, analysiert den Krieg in der Ukraine, betrachtet den Verlauf der Kampfhandlungen, der gegenseitigen Sanktionen und die Brutalität gegen die Menschen, die im Osten des Landes teilweise bereits seit Jahren anhält. Und er skizziert einen friedenspolitischen Ansatz von einer sozusagen dritten Position aus.
Meine Präsentation hat im Wesentlichen drei Hauptblöcke. Der erste, dem habe ich die Überschrift gegeben, Erkenntnisse statt Bekenntnisse zu Problemen der kritischen Gesellschaftsanalyse in Zeiten des Krieges. Klingt vielleicht ein bisschen befremdlich. Sie werden gleich sehen, dass dieser Punkt absolut mitten in der Thematik drin ist. Dann zur Anatomie des Ukraine-Krieges selbst ein Block und dann zum Schluss ein Block zu der Frage, wie finden wir Wege zum Frieden in einer dritten Position jenseits von Kapitulation und von Eskalation und weiterem Krieg. Zum Ersten, wir diskutieren heute in außergewöhnlichen Rahmenbedingungen. In Kriegszeiten verändern sich auch gesellschaftliche Diskussionen und das spüren wir alle. Deutschland ist zwar im strengen völkerrechtlichen Sinne und militärisch noch nicht Kriegspartei, aber politisch ist es längst Kriegspartei. Das haben wir schon einmal erlebt. 1999 im Kosovo- oder Jugoslawienkrieg hatten wir das gleiche Problem. Allerdings finde ich, dass wir dieses Mal noch eine neue Qualität dabei haben, die vor allem die großen Medien eine regelrechte Heimatfront hierzulande bilden mit ihrer medialen Politik. Und zwar üben sie einen enormen Konformitätsdruck aus zugunsten einer bellizistischen Grundhaltung und versuchen damit den angeblich deutschen Pazifismus, der lange beklagt worden ist von den Transatlantikern, zurückzudrängen. Und wenn man sich die Umfrageergebnisse ansieht, ist das auch zu einem gewissen Grade, noch nicht hundertprozentig, aber doch zu einem gewissen Grade gelungen. Das sind die Rahmenbedingungen, unter denen wir heute diskutieren. Und da zeigen sich ganz typische Probleme, wie sie in Diskussionen zu Kriegszeiten immer wieder auftreten. Da ist zum einen der Umgang mit Fakten. Fast jeder Journalist zitiert irgendwann, das erste Kriegsopfer ist immer die Wahrheit. Aber wenn man sich dann die Berichterstattung ansieht, dann fragt man sich, inwieweit dieses Bonmot berücksichtigt wird. Ein anderer typischer Fall, den wir in Kriegsdiskussionen hier haben, ist die Bedeutung von Affekten und von Emotionen. Wir haben das Problem von Moral und Doppelmoral. Und wir haben in dieser Debatte auch ein großes, starkes Spaltungspotenzial in der gesellschaftlichen Linken, in der Friedensbewegung. Das sind solche Rahmenbedingungen und zu einigen davon werde ich ganz kurz jetzt versuchen, das an einem Beispiel zu sagen. Das erste, Umgang mit der Wahrheit, Facts and Faith. Hier ein schönes Zitat. Es steht außer Zweifel, dass Saddam Hussein jetzt Massenvernichtungsmittel besitzt. Das war nicht die Bild-Zeitung, sondern es war der US-Vizepräsident Cheney im Jahr 2002. Also bevor der Irakkrieg begann, einige Monate vorher, aber das war schon sozusagen Kriegsvorbereitung. Und hier ein weiteres schönes Zitat. Alles, was ich heute vortrage, ist durch solide Quellen belegt. Es handelt sich nicht um bloße Behauptungen. Was wir Ihnen mitteilen, sind Tatsachen und Schlussfolgerungen, die auf zuverlässigen Informationen beruhen. Das war in einem Statement des US-Verteidigungsministers Paul zu Beginn des Irakkrieges vor dem UNO-Sicherheitsrat und das ist live in der ganzen Welt übertragen worden vor ich weiß nicht wie viel 100 Millionen von Leuten. Meine glatte Lüge, er hat dann später sehr bedauert, als er seine Biografie geschrieben hat, inzwischen ist er gestorben, dass das der größte Fehler in seiner Karriere war. Und man kann das zusammenfassen in der Art und Weise, wie über Realitäten gesprochen oder geschwiegen wird. Das gehört auch dazu, über was man nicht redet oder nicht so gerne redet, sind Macht- und Herrschaftsverhältnisse eingelassen. Ein zweiter Aspekt, wie groß die Rolle von Affekten und Emotionen sind, möchte ein schönes Zitat von jemandem bringen, der wie kaum jemand anderer sozusagen die menschliche Seele, das Unbewusste erforscht hat, nämlich Sigmund Freud hat das zu Affekten und Emotionen im Kriegsfall gesagt, was sie sehr überraschen wird. Meine ganze Libido gilt Österreich-Ungarn. Also dieses Genie hat 1914 zu Beginn des Ersten Weltkriegs genau dieses gesagt. Also wenn heute viele von uns und fast die meisten mit Emotionen verschiedenster Art zu tun haben, sie müssen sich nicht dafür schämen. Das ist normal und menschlich, selbst er hatte das. Dann ein anderer Punkt. Was in solchen Debatten im Krieg immer eine Riesenrolle ist, ist das Verhältnis von Moral, Doppelmoral und dazu auch ein Zitat aus einer Schrift, die allen bekannt ist. Die ethischen Prinzipien, die darin formuliert worden sind, gehören zur Grundlage der europäischen und wahrscheinlich auch der weltweiten Kultur. Denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden. Und nach dem Maß, mit dem ihr messt, werdet ihr gemessen werden. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen und siehe, in deinem Auge steckt einen Balken. Du Heuchler. Gerichtet an Olaf Scholz, aber auch an alle anderen. Also damit, das gilt auch für Russen und für Chinesen und für Amerikaner. Ein drittes Moment ist die politische Amnesie, die Vergesslichkeit, der selektive Blick auf die Geschichte. Seit dem Ende des Kalten Krieges gab es 20 Kriege, darunter 1999 der NATO-Krieg gegen Jugoslawien, 2011 Afghanistan, 2003 die Koalition der Willigen gegen den Irak. Was die wenigsten wissen, bei diesem ebenfalls völkerrechtlichen Angriffskrieg, basierend auf einer Kriegslüge, hat die Ukraine das sechstgrößte Kontingent gestellt von 36. Das nur sozusagen zur Information. 2011 Libyen und danach Syrien. Und jetzt kommen wir in diesem Geiste zur Anatomie des Ukraine-Krieges. Meine Ausgangsthese ist folgende: Im Ukraine-Krieg kreuzen, überlagern und amalgamieren, vermischen sich miteinander zwei Konflikttypen. Der eine Konflikt ist der geopolitische Konflikttyp. Da geht es um die multipolare Weltordnung, um Hegemonie und solche Fragen. Ich werde das gleich weiter erläutern. Und der zweite Konflikttypus ist die spezifische Eskalationsgeschichte aus postsowjetischen Verhältnissen zwischen Ukraine und Russland. Das ist ein wichtiger Grundgedanke, der wird sich im Folgenden immer wieder durch das durchziehen, was ich sagen werde. Das also ist sozusagen der Krieg. Ich komme zum ersten, nämlich dem Konflikttyp Ukraine-Russland, sozusagen der bilaterale Konflikt. Was ist der Konfliktstoff in diesem Krieg? Dort sind die Dinge aufgetreten, die infolge des chaotischen Zerfalls der Sowjetunion nicht nur in der Ukraine, sondern an mehreren Stellen aufgetreten sind. Die Minderheitenproblematik zum Beispiel, die religiösen Konflikte, die es gibt. Um ein Beispiel zu nennen, die ehemaligen Sowjetrepubliken Aserbaidschan und Armenien haben vor 2 Jahren Krieg miteinander geführt. Einen ziemlich blutigen und heftigen Krieg. Und da spielen natürlich auch religiöse Momente, territoriale und andere mit hinein. Aserbaidschan ist nämlich islamisch und Armenien ist christlich. Sprachenproblem in der Ukraine ein Riesenproblem, aber auch in anderen Ländern. Nach dem Maidan-Umsturz war der erste Beschluss, der Sieger seiner Zeit, Russisch als offizielle Sprache der Ukraine zu verbieten. Und das zweite Ding war, den Flottenstützpunkt in Sewastopol schließen zu lassen. Grenzstreitigkeiten gehören dazu, Nationalismus, Geschichtsrevisionismus und Identitätspolitik in den neuen Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Das sind alles Momente, die man am Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, und zwar nicht erst seit dem 24. Februar, sondern im Grunde seit 30 Jahren beobachten kann, in verschiedenen Formen, in verschiedenen Eskalationen. Einige dieser Stationen Und ich gehe jetzt nicht ganz zurück auf 1992, sondern nur auf 2014. Einer der wichtigen Etappen war der Assoziierungsvertrag mit der EU, auf den Janukowitsch, der damalige Machthaber, mit einem Vertragsstopp reagiert hat, was dann zu Maidan geführt hat. Und es kam dann die geopolitische Nutzung, Sie erinnern sich an den Bericht der EU, Fact-Finding Commission, die genau diesen Punkt hat, Exploiting, also das geschah, dieser Maidan-Aufstand wurde exploited von den USA. Wir kennen den berühmten Spruch von Mrs. Newland, der damaligen US-Botschafterin in Kiew, fuck the EU. Das führte dann zur Sezession der Krim-Autonomiebewegung im Donbass, die dann militärisch bekämpft wurde. Also nachdem Poroschenko an die Regierung gekommen war, hat er diese Autonomiebewegung im Donbass, die sozusagen in Anfängen war, die in Richtung dessen ging, was auf der Krim geschehen ist, mit militärischen Mitteln bekämpft. Und daraufhin hat Russland, sozusagen nicht offiziell, aber unter der Decke gewaltig eingegriffen. Das führte zur Niederlage Kiews und zum Abschluss des Minsker Abkommens, das 7 oder 8 Jahre lang nicht erfüllt wurde. Damit verbunden war bereits eine Sanktionswelle gegen Russland und ein Krieg niedriger Intensität im Donbass, der seit dieser Zeit zwischen 2014 und heute an die 14.000 Tote gefordert hat. Von beiden Seiten geführt dann, wie gesagt, die Ukraine, Kiew hat Minsk nicht umgesetzt und einer neuesten Aussage des damaligen Staatschefs Poroschenko zufolge, sollte das auch gar nicht geschehen. Er hat wörtlich gesagt, wir wollten nur Zeit gewinnen. Also das war sozusagen Show. Obwohl dieser Vertrag per UNO-Sicherheitsratsbeschluss also nicht nur für die beiden bindend war, sondern völkerlichen Status hat. Dann 2021, also im letzten Dezember, die Zuspitzung mit den Manövern an der russisch-ukrainischen Grenze durch Russland. Da gab es dann ein Gesetzesprojekt der Ukraine, nämlich einen Plan auszuarbeiten, wie man den Donbass und die Krim wieder zurückholt zur Ukraine. Und das Ganze dann endete eben in dieser Konfrontation und dem völkerrechtlichen Angriffskrieg Russlands am 24. Februar. Aber jetzt, das ist sozusagen die ukrainisch-russisch-bilaterale Konfliktgeschichte und die kann man aber nur verstehen, wenn sie eingebettet und verbunden ist mit der geopolitischen Bedeutung. Unter Geopolitik verstehe ich einfach die machtpolitischen Beziehungen und Verhältnisse im internationalen System. Hier ein schöner Satz von einem großen Klassiker der Geopolitik, Brzezinski. Die Ukraine, ein neuer und wichtiger Raum auf dem eurasischen Schachbrett, ist ein geopolitischer Dreh- und Angelpunkt, weil ihre bloße Existenz als unabhängiger Staat zur Umwandlung Russlands beiträgt. Ohne die Ukraine ist Russland kein eurasisches Reich mehr. Das hat er 1999 bereits geschrieben. Und jetzt kann man noch sagen, okay, Wissenschaftler, Akademiker, Präsidentenberater, aber die US-Politik ist noch viel deutlicher formuliert. Nicht nur der Bundestag, auch der Kongress hat einen wissenschaftlichen Dienst seit 100 Jahren und der gibt immer dann, wenn das Parlament neu gewählt ist, der Kongress, vor allem für die jungen und die neuen Kongressmitglieder, so ein Grundsatzpapier raus über die Grundzüge der US-Außenpolitik. Und hier haben wir den Kernsatz dieses Papiers. Während die Beschreibung der traditionellen US-Rolle in der Welt seit Ende des Zweiten Weltkrieges in Einzelheiten variieren mag, kann sie in allgemeinen Begriffen beschrieben werden als aus 4 Schlüsselelementen bestehend. Key Elements. Das erste Schlüsselelement ist Global Leadership. Globale Vorherrschaft, globale Dominanz der USA. Dann zweitens Verteidigung und Förderung der liberalen internationalen Ordnung, vulgo Förderung und Sicherung des Kapitalismus. Drittens Freedom and Democracy und Human Rights, aber natürlich nicht die der afroamerikanischen 30 Millionen und ihrer strukturellen rassistischen Diskriminierung oder von Julian Assange, sondern immer im Ausland. Und viertens, sehr interessant, weil hierzulande kaum zur Kenntnis genommen, viertes Key-Element, die Verhinderung der Entstehung eines regionalen Hegemons in Eurasien. Im Augenblick gibt es zwei Kandidaten, das eine ist Russland, das andere ist China. Das ist also der Grundpfeiler der US-Politik, Global Leadership, Promotion of the International Liberal Order, Freedom and Democracy und Verhinderung des Regional Hegemons in Eurasia. Und jetzt hochinteressant, auf was die das alles beziehen. Da heißt es zum Beispiel die US-Teilnahme am Ersten Weltkrieg unter diesem Gesichtspunkt, nämlich die Verhinderung der Entstehung eines eurasischen Hegemons. Zweiter Weltkrieg, genauso. Also da geht es nicht um die hohen, pathetischen Werte von Freiheit nur, sondern auch um diese Key Elements. Koreakrieg, Vietnamkrieg und so weiter. Und um diese Politik durchzusetzen, hat man sich Instrumente geschaffen, nämlich die NATO. Immer wenn man das Wort NATO in den Mund nimmt, muss man sich darüber im Klaren sein, das ist eine US-Veranstaltung, die NATO. Soweit zur Grundposition, so wie die USA auf diesen Konflikt in der Ukraine blicken. Und damit man das glaubt, also hier eine Rede von Obama, jene, die meinen, dass Amerika sich im Niedergang befindet oder seine weltweite Führungsrolle verlieren würde, irren sich. Amerika muss auf der Weltbühne immer führen. Ich glaube mit jeder Phase an den amerikanischen Exzeptionalismus. Das an die Besonderheit. Die USA, die Amerikaner ist das Besondere. Und das, und jetzt kommen wir zum Kern des geopolitischen Konflikts unserer Epoche. Andere sehen das anders. Die mögen das, finden das nicht, wie der Obama und die Key Elements formulieren. Zum Beispiel die BRICS, wir wollen eine demokratischere und gerechte multipolare Welt auf der Grundlage des Völkerrechts, der Gleichheit, des gegenseitigen Respekts, der Zusammenarbeit, des gemeinsamen Handels und kollektiver Entscheidungen. Und dann hier ein schönes Zitat nochmal vom chinesischen Partei- und Staatschef letzten Jahres, wo er sagt, dass sie es nicht mögen, wenn die Regeln von einigen wenigen Ländern festgelegt werden, die sie den anderen aufzwingen oder Unilateralismus von gewissen Ländern zuzulassen, die der ganzen Welt die Richtung vorgeben wollen. Also die wollen das nicht. Und wenn man sich jetzt mal noch eine interessante Zahl anschaut, was schätzen Sie, wie viel Prozent der Westen Anteil der Weltbevölkerung ist? Also die USA, EU, Japan und meinetwegen noch so die kleineren, Australien, Neuseeland. 14-15%, das ist der Westen. Und bis zum Jahre 2050 wird sich das nochmal auf unter 10% heruntergebracht haben. Also es gibt hier einen Widerspruch zwischen globaler Führung der USA und ihrer Juniorpartner und einem, ich nenne das mal inklusiven, einem echten Multilateralismus. Hinzu kommt, dass dieser Umbruch, diese Verhältnisse unter bestimmten technologischen Entwicklungen im Militärbereich stattfinden, die außerordentlich gefährlich und destabilisierend sind. Sie wissen, dass der George Bush bereits 2002 das ABM-Abkommen gekündigt hat. Das sind alles Rüstungskontrollabkommen. Das aber sehr wichtig war, das war sozusagen ein Schlussstein der Rüstungskontrolle, mit der der Atomkrieg im Kalten Krieg eingelegt wurde. Zweitens, wir haben die Digitalisierung der Kriegführung mit automatischen Waffen, mit Drohnen, mit Kampfrobotern, die autonom sind, mit Mini-Nukes, mit Hyperschall. Waffen und der Militarisierung des Weltraums. Und wir haben ebenfalls durch die Globalisierung von Technik und Ökonomie eine erhöhte Verwundbarkeit der ganzen Welt durch eben die Verflechtung, wenn es zum Konflikt kommt. Das sehen wir jetzt mit der Energie, die Gaspreise werden gewaltig steigen. Dann gibt es all die Dinge wie Cyberwar etc., die dazugehören. Und schließlich, last not least, die Klima- und Umweltkrise erzeugt ebenfalls neue Konfliktursachen. Zum einen Kampf um Rohstoffe, Wasser, Staudämme und so weiter spielen eine Rolle, aber auch der Abschied von Kohlenstoffenergieträgern wird das internationale System erschüttern. Also wenn man kein Gas und keine Kohle mehr verkaufen kann und kein Öl, dann wird das Konsequenzen haben. Man wird dann in Russland andere Dinge verkaufen, vor allem solche, die für die Klimawende notwendig sind, Kupfer und Molybdän und seltene Erden und so weiter. Aber es wird zu Erschütterungen führen und Konfliktursachen bringen. In dieser Konstellation, dieser historischen Situation, die ich geschildert habe, wurde die Ukraine zum Frontstaat in einer geopolitischen Konfrontation. Und das führte zu einer Bedrohungswahrnehmung Russlands. nämlich dass sie immer weiter zurückgerollt werden sollen durch NATO-Osterweiterung und natürlich auch durch die Kündigung der Verträge und so weiter. Es bestand das Risiko aus russischer Sicht, dass das strategische Gleichgewicht aus den Fugen gerät. Das ist also das Gleichgewicht des Schreckens. Aus dem Kalten Krieg kennen wir das noch. Russland befürchtet, dass seine Fähigkeit, auch nach einem ersten Nuklearangriff die USA noch in Schutt und Asche legen zu können, untergraben wird. Und umgekehrt, das ist die Konstellation. In dieser Situation hat Russland sich entschieden, oder der Kreml, zu einem Angriff auf die Ukraine. Das ist eine neue Qualität von Gewaltanwendung in der von mir geschilderten Konfliktspirale. Es ist ein ziemlich gravierender Bruch des Völkerrechts. Das ist natürlich eine humanitäre Katastrophe, wie alle Kriege. Und es verschärft diese geopolitische Konfrontation weiter und vor allem, es besteht das Risiko eines Kontrollverlustes. In allen Kriegen, alle Theoretiker des Krieges schreiben in all ihren theoretischen Schriften, sobald der Krieg angefangen hat, sind die ganzen schönen Pläne der Generalstäbe hinfällig. Und dann ist alles voller Überraschungen und unkontrollierbaren und vorhergesehenen Faktoren. Kann man wunderbar sehen. Wir erinnern uns vor einem Jahr Afghanistan. Wie ist das ausgegangen? Damit haben die auch nicht gerechnet im Pentagon, als sie damit angefangen haben. Vietnamkrieg, all das sind gute Beispiele dafür, dass solche Kriege selten so ausgehen, wie ihre Beginner sich das vorgestellt haben. Und vor allem hier haben wir durch die Konfrontation mit einer großen Nuklearmacht das Risiko auch einer nuklearen Eskalation. Und jetzt haben wir, seitdem dieser Krieg begonnen hat, dass von den zwei Elementen, diesem bilateral-russisch-ukrainischen Zerfallsproblem der Sowjetunion, die andere Komponente, nämlich die geopolitische, immer dominanter, immer wichtiger, immer sichtbarer wird. Das liegt vor allem daran, dass die Eskalationsdominanz bei dem stärksten aller Spieler liegt in diesem Konflikt, nämlich bei beiden, bei den USA. Es ist ja interessant, dass der kein einziges Mal dort angerufen hat. Der Scholz ruft an, der Macron ruft in Moskau an, der Biden nicht. Warum? Die USA weigern sich, konstant das Prinzip der gemeinsamen Sicherheit anzuerkennen. Das in Dutzenden von Argumenten seit 30 Jahren und länger drinsteht, unter anderem in der NATO-Russland-Akte. Das bedeutet nämlich, dass ein Land oder eine Ländergruppe ihre eigene militärische Sicherheit nicht auf Kosten einer anderen erhöhen darf, sondern das muss alles gemeinsam gemacht werden. Und das haben sie sich, das ist verbis, nicht zu eigen gemacht, als Putin im Dezember und Januar ihnen das als Vertrag vorgeschlagen hat. Das Ganze wird also immer mehr zu einem Stellvertreterkrieg von westlicher Seite aus. Die Ukrainer sollen kämpfen und es droht die Gefahr, dass es ein Zermürbungs- und Abnutzungskrieg wird mit einer massiven Aufrüstung, begleitet von einem ganz massiven Wirtschaftskrieg. Es gibt keine Verhandlungs- und Kompromissbereitschaft, sondern im Westen die Illusion eines ukrainischen Sieges. Ob das eine Illusion ist oder nicht, können wir vertiefen. Ich bin fest überzeugt, dass es eine Illusion ist. Das ist der Geist des Morgenthau-Plans. Das war ein Finanzminister der USA 1944 und der hat vorgeschlagen, nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland in ein Agrarland umzuwandeln, damit es nie wieder seine Nachbarn ärgern, überfallen oder sonst was. Dieser Geist ist es, der in diesem Wirtschaftskrieg weht. Die Außenministerin Baerbock hat das so formuliert, wir wollen Russland ruinieren. Aber, und das muss man jetzt bedenken, wenn der Krieg verlängert wird und noch länger dauert, hat das seine Kosten. Zum einen humane Kosten, Tote, Verletzte und so weiter, Eskalationsgefahr, auch der wirtschaftliche Ruin der Ukraine. Bereits jetzt ist das Bruttoinlandsprodukt um die Hälfte gesunken in diesem Jahr. Und wenn das so weitergeht, wenn der Donbass, auch die Regionen, die jetzt neu von der russischen Armee besetzt worden sind, nicht mehr unter ukrainischer Ägide sind, entfällt ein beträchtlicher Teil des Wirtschaftspotenzials. Der Donbass war nämlich immer das industrielle Herz der Ukraine. Auch Russland wird zwar nicht untergehen, aber wird massive ökonomische und politische Schäden einkassieren. Und wir riskieren, dass es über sehr viele Jahre hinweg einen Kalten Krieg 2.0 geben wird, mit all den negativen Konsequenzen, in denen auch unbeteiligte Dritte, der globale Süden und andere, in Mitleidenschaft gezogen werden. Natürlich auch wir. Also ich rede jetzt nicht über die Ölpreise, die Inflation, die Gaspreise und so weiter. Aber das wird alles kommen, wenn der Krieg nicht gestoppt wird. Und ein ganz wichtiger Punkt, diese ganze Konzentration auf den Krieg, sowohl bei den Politikern, die entscheiden, die sind völlig beschäftigt von morgens bis abends, von einer Krisensitzung zur anderen mit diesem Krieg, aber auch in der Aufnahmefähigkeit der Öffentlichkeit, der Medien, eine totale Absorption durch dieses Thema Krieg, sondern als ob es alles andere nicht mehr gibt. Und die anderen katastrophalen, langfristigen, existenziellen Probleme der Menschheit treten in den Hintergrund. Und wenn wir uns das noch ein Jahr leisten oder noch zwei Jahre, können Sie sich vorstellen, was das bedeutet für die Erwärmung des Klimas und so weiter. Was wir dagegen brauchen, ist eine dritte Position. Ich plädiere nicht für eine Kapitulation, sondern einfach so, aber ich bin natürlich auch gegen die Verlängerung des Krieges. Die Friedensbewegung sollte sich nicht mit einem Land identifizieren. Ich meine, in Russland sich zu identifizieren, ist sowieso inzwischen ein Fall für den Rechtsanwalt und für die Gerichte. Das ist nämlich strafbewehrt inzwischen, angeblich Billigung von Verbrechen. Sondern mit einer bestimmten Sache des Friedens, nämlich den Bruch mit der militärischen Logik zu machen. Also weg zu denken in Kategorien von Flugabwehr, Kanonen, Drohnen und so viel Truppen auf dieser und jener Seite. Das ist die reine Kriegslogik, die die Realität zusammenschrumpfen lässt auf das Militär. Wir müssen über die systemischen Konfliktursachen reden und wir brauchen natürlich so schnell wie es geht eine politische Konfliktregelung und einen Kompromiss. Und Kompromiss heißt Maximalposition auf allen Seiten aufgeben. Jeder muss das, sonst kommt keine politische Lösung zustande. Und dazu gehört auch die Akzeptanz des Prinzips der ungeteilten Sicherheit und dass die USA nicht akzeptiert haben, den Vorschlag von Putin. Und was wir brauchen, ist im Grunde ein Konzept für friedliche Koexistenz auch mit China in der multipolaren Welt, denn die ist irreversibel eingetreten. Man könnte es so auf den Begriff bringen, und da stimmt der Begriff mit der Zeitenwende vielleicht ein bisschen eher. Die 500-jährige Epoche der Dominanz des weißen Mannes, / hallo Frau Baerbock und auch der weißen Frau, über den Rest der Welt geht zu Ende. Und das ist sozusagen die tatsächliche Zeitenwende, in der wir uns befinden. Und jetzt komme ich zu ein paar Ideen, wie man, wenn ich jetzt Joe Biden wäre oder UNO-Generalsekretär oder sowas, und es gibt ein paar, die das schon versucht haben, der Draghi von Italien hat einen Vertrag, einen Vorschlag gemacht vor 14 Tagen, drei Wochen. Ich nenne ein paar Eckpunkte für einen solchen Kompromissfrieden. Wenn ich sage Eckpunkte, dann heißt das nicht, dass die alle sozusagen buchstabengetreu umgesetzt werden, aber das ist der Zugang, das ist die Herangehensweise, mit der man den Konflikt politisch in den Griff kriegt. Günstig wäre als erstes, wenn es Vermittler gibt, die halbwegs neutral sind. Indien, die Türkei, die UNO wäre ideal, vielleicht auch andere. Dann zweitens als erstes eine Waffenruhe, also ein Waffenstillstand und dann der Beginn von Verhandlungen. Die würden Monate, vielleicht sogar zwei Jahre dauern, aber das ist immer noch besser als zwei Jahre Knallerei mit all den Konsequenzen. Und die müsste Sicherheitsgarantien für die Ukraine natürlich enthalten. Da gibt es Ideen, der Draghi hat was gesagt, können wir vertiefen. Rückzug der russischen Truppen auf die Linie vor dem 24.02. Und eine Idee ist, UNO-Truppen im Donbass zu installieren und nach 10 Jahren oder nach 8 Jahren oder nach 12 Jahren ein Referendum dort abzuhalten. Haben wir in Deutschland gemacht. Nach dem Ersten Weltkrieg war das Saarland 10 Jahre lang französisch. Und es war vereinbart, nach 10 Jahren machen wir eine Abstimmung, die hat stattgefunden 1955. Und da haben, ich glaube, 80% ungefähr der Saarländer gemeint, sie müssten zu Deutschland. Und dann lief das alles reibungslos und die wurden Mitglied der Bundesrepublik Deutschland. Also solche Modelle muss man diskutieren. Weiterhin gehört aber natürlich dazu, dass auch der Westen auf Maximalpositionen verzichtet und eine militärische Neutralität der Ukraine angesagt ist. Militärische Neutralität heißt auch, nicht verdeckt, sozusagen unter der Hand, trotzdem irgendwie aufrüsten. Das müsste kontrolliert werden. Bei der EU-Mitgliedschaft müsste man den Artikel 42 ausklammern. Der beinhaltet nämlich militärische Beistandsklausel. Die Krim müsste als russisch von vornherein anerkannt werden. Das hat der Westen eigentlich de facto schon lange geschluckt. Und die Sanktionen müssten schrittweise aufgehoben werden. Es müsste ein Wiederaufbaufonds gemacht werden, an dem auch Russland beteiligt ist. Und NATO und Russland müssten Verhandlungen beginnen zur Entspannung in Europa. Jetzt fragt natürlich jeder, der so ein bisschen sich mit der Materie, oder der völlig unrealistisch ist, du bist doch gar nicht der Putin. Und der Biden und der Zelensky hören auch jetzt nicht hier deine Vorträge, sowas völlig richtig. Wie realistisch ist das denn? Das ist natürlich für die große Sache nicht realistisch, müssen wir realistisch sehen, ja. Unter den gegebenen Kräfteverhältnissen ist die primäre Zielgruppe für das, was ich erzähle, die Friedensbewegung, die gesellschaftliche Linke und jene Teile der Öffentlichkeit, die wir erreichen. Wir entscheiden nicht über Krieg und Frieden, sondern unsere Zielgruppe, und das ist auch bei anderen Themen so, bei Hartz IV oder sonst was, ist hauptsächlich die Öffentlichkeit, jene Sektoren, die uns zuhören. Und da geht es darum, denen den Rücken zu stärken gegenüber diesem wahnsinnigen Konformitätsdruck und ihnen zu zeigen, eine Alternative ist möglich, wenn man dazu will. Bisschen hochgestochen formuliert, wir können die diskursiven Kräfteverhältnisse beeinflussen. Und das Ganze, Sie kennen vielleicht das berühmte Sprichwort aus der Antike, bedenke das Ende. Es geht nicht nur darum, jetzt die nächsten Jahre bis zum Krieg und seinem voraussehbaren Ende, sondern was kommt danach? Russland bleibt weiterhin Nachbar der EU, da ändert sich nichts. An die USA. Wichtiger Gedanke übrigens, immer 10.000 Kilometer weg ist von den Kriegen, die sie führen. Ob das Vietnam ist, Korea, Erster Weltkrieg, Irak etc. Während die Russen sozusagen, der russische Bär hat Gegner sogar auf dem Pelz. Und es bleibt weiterhin eine gesamteuropäische Friedensordnung deshalb auf der Tagesordnung. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Die geopolitischen Beziehungen innerhalb des Westens, also die machtpolitischen Beziehungen des Westens, die USA haben mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zum einen Russland gewaltig unter Druck gesetzt, dort einen Krieg gemacht, aber eben auch wieder eine gewisse, vielleicht nicht endgültig, aber eine gewisse Disziplin innerhalb der NATO hergestellt. Sie erinnern sich, dass Macron zum Beispiel so frech war, der NATO vor 3-4 Jahren Hirntod zu bescheinigen. Sie kennen die Probleme in der NATO mit der Türkei. Sie kennen den Krieg, die Kriegssituation zwischen Griechenland und Türkei, zwischen französischer Korvette im Mittelmeer und der türkischen hat es beinahe geknallt. Also die NATO hat schon einen Haufen Probleme. Und die sind jetzt erstmal überdeckt durch diese Front, durch die Wagenburg. Das ist ein uraltes Modell, das gibt es auftaucht, die eigenen Reihen geschlossen werden. Und es ist insofern nochmal ein doppelter Gewinn für die USA, jetzt nicht nur militärisch, die EU sozusagen wieder etwas zur Raison, Macron vor allem zur Raison gebracht zu haben, mit der Türkei ist das nicht gelungen, sondern eben auch ökonomisch, denn in der Tat, die USA sind kaum von den Sanktionen betroffen. Die haben genug Gas, die haben genug Öl und die können das auch sehr schnell umstellen. Und sonst gibt es sehr wenige Dinge, wo Russland ein ökonomischer, bedeutender Faktor ist. Einer der wenigen Fälle sind Raketenmotoren, die jetzt nicht mehr geliefert werden. Aber ökonomisch ist das Verhältnis zwischen USA und Russland extrem asymmetrisch. Russland ist eine Supermacht auf dem Gebiet der Nuklearrüstung. Ich sagte schon, die können die USA in Schutt und Asche legen, in Klammer. Man muss sich mal vorstellen, was dieser Gedanke für die Eliten der USA und ihren Exceptionalismus bedeutet, Klammer zu. Aber ökonomisch, politisch, technologisch ist Russland nicht satisfaktionsfähig. Ökonomisch wird die EU sehr und hier insbesondere Deutschland unter den Sanktionsfernwirkungen leiden, während die USA kaum, sondern eher profitieren. Also hier, wie gesagt, großer Gewinner. Zum Thema Peter der Große. Wenn man die Reden Putins liest, und dann lese ich die immer mit den gleichen Augen, wie ich die Reden von Bush, Obama und anderes lese, nämlich was ist Propaganda für die eigene Galerie, für die eigene Bevölkerung, und da füttert er den russischen Nationalismus und das Selbstbewusstsein und die Identität von Größe und Stärke von Russland. Das wird damit bedient. Realpolitisch glaube ich nicht, dass er weitere Gebietseroberungen plant. Einfach, also ich will jetzt keine Prophetie machen, ja, man kann es immer irren in der Zukunft. Aber wenn man eine nüchterne Analyse der Kräfteverhältnisse macht, dann wäre das der helle Wahnsinn, wenn er das versuchen würde, Gebiete zurückzuerobern, die Teil der Sowjetunion waren. Was ich vermute, ist, dass der Donbass, Krim sowieso und möglicherweise, das weiß ich noch nicht, ob das Verhandlungschip ist oder ob das definitiv so sein wird, eine Pufferzone vor der Krim zu machen. Das könnte das territoriale Kriegsziel sein. Und dann wird er sicherlich Abchasien und Südossetien, das sind 80.000 Menschen in Südossetien, deswegen wird es keinen großen Krieg geben. Und das gilt auch für Abchasien. Das wären eingefrorene Konflikte, die werden noch 10, 15 Jahre so bleiben und irgendwann wird sich das wahrscheinlich dann lösen. Aber aus den Reden abzuleiten, dass er Großrussland herstellen will, nehme ich so ernst, wie wenn George Bush sagt, dass er im Irak Demokratie und Menschenrechte installieren will. Der Einfluss Russlands auf den Maidan, das hat es sicherlich gegeben, also, aber Details kann ich dazu jetzt leider nicht liefern. Bekannter sind eben in den westlichen Debatten die Einflussnahmen der USA, der Newland direkt, der Geldsummen, die da investiert worden sind über die Jahre, um die sogenannten Farbenrevolutionen to exploit, wie es in den Key Elements oder in dem Papier zum Georgienkrieg heißt. Sanktionen und Gewerkschaften. Beim derzeitigen Stand der Dinge, was die deutschen Gewerkschaften angeht, habe ich keine allzu großen Hoffnungen, dass die sehr stark linkspolitisch engagiert sind. Was wir erwarten können und was Sie ja auch formuliert haben, ist, dass das 100-Milliarden-Programm nicht Ihr Ding ist. Aber insgesamt ist, und das haben wir leider immer, wenn Sozialdemokratie an der Regierung ist, dass die sozialdemokratischen Gewerkschaften natürlich sehr viel Rücksicht nehmen auf diese Regierung. Ich erwarte von den deutschen Gewerkschaften keinen großen Widerstand, aber ein guter Ansatzpunkt, und da muss man jetzt bescheiden sein, und das Wenige, was da ist, wenigstens aufgreifen, ist diese 100-Milliarden-Frage, weiter dafür kämpfen, dass trotz der Aufnahme ins Grundgesetz dann tatsächlich bei der Umsetzung diese 100 Milliarden nicht da reingehen. Denn wir werden sowieso, und das wird vielleicht auch den DGB und die Einzelgewerkschaften dann beeindrucken, mit der Inflation, mit der Explosion der Energiepreise einen ganz heißen oder vielleicht auch sehr kalten Herbst und Winter kriegen. Und das ist immer, wer sich die Geschichte von Kriegen anschaut, immer ein Grund für etwas sehr Positives und Wunderbares, das ich gerne begrüße, nämlich Kriegsmüdigkeit. Das ist einfach klasse. Und das wird kommen im wachsenden Maße. Jetzt sind erstmal Ferien, die Leute wollen ihre Ruhe, den ganzen Krempel nichts hören, aber im Herbst, wenn es kühl wird und im Winter. Sie sagten, dass der Maidan durch und davor andere Farbenrevolutionen durch die USA exploitet wurde. Das ist einerseits richtig, aber andererseits hat die Unterstützung des Maidan durch die USA nochmal eine andere Qualität, weil das natürlich etwas anderes ist als die Farbenrevolution in Armenien oder in Georgien. Die sind von ihrer weltpolitischen und auch ihrer militärisch-strategischen Bedeutung in einer anderen Liga. die sind nicht so wichtig. Ja. Deswegen ist die Ukraine, so wie ich das zitiert habe, glaube ich, eine neue Qualität mit diesem Maidan-Prozess. Zu dem Maidan-Prozess muss man auch noch sagen, man kann ihn natürlich nicht völlig reduzieren auf das Exploiten durch die USA. Er hat auch endogene, interne Gründe, darunter eine ganze Reihe durchaus legitime Gründe. Die Ukraine ist, was Oligarchentum, Korruption und so weiter angeht, eines der problematischsten Länder auf dem Planeten bis heute. Auch der Zelensky ist, wie in diesen Pandora Papers herausgekommen ist, ja von Kolomoisky oder wie heißt einer dieser Oligarchen gefördert worden. Das war der Fernsehsender, der ihn groß gemacht hat mit seinen Shows als Comedian und so weiter und so fort. Also das ist ein ernstes Problem und dagegen gab es selbstverständlich völlig legitimen Protest. Was aber geschehen ist, ist, dass dieser legitime Protest ab einem bestimmten Zeitpunkt unter der Hegemonie von rechtsextremen Kräften geriet, die es in der Ukraine gibt und die sehr stark sind. Die Ukraine ist zwar kein faschistischer Staat, aber die Ukraine hat eine rechtsextreme politische Kraft in ihrem Land wie wahrscheinlich kein anderes Land in Europa. Das behindert zum Beispiel Friedenslösung, einfach deswegen, weil Selenskys Spielräume, Verhandlungen zu führen, durch diesen Druck eines extremen, aggressiven Nationalismus, das sind diese Bandera-Leute, das Azov-Bataillon und alles, was da drumherum hängt, natürlich bis zum Endsieg kämpfen wollen. Also das ist ein ernstes Problem. Aber wie gesagt, nachdem es dann sozusagen dieses Futter gibt, diesen Nährboden aus legitimen Protest, und dann nochmal die Rechten die Hegemonie ergriffen haben, ist das natürlich ein Geschenk des Himmels für Frau Nuland gewesen. Tatarenmeldungen, die gibt es immer vor und auch während Kriegen. Aber in dieser Weise, wie wir das heute erleben, das ist einmalig, seit dem Zweiten Weltkrieg. Warum ist das bei den Medien so? Ja, da sitzt ja kein Goebbels, der jeden Tag die Linie hervorgibt, sondern tun das ja freiwillig. Also es sind mehrere Faktoren, aber ein zentraler Faktor scheint mir zu sein, die missionarische Überzeugung von kosmopolitisch orientierten Leuten in den Medien, und ich glaube, die gibt es sehr viele dort, das ist ein großer Block, die Welt zu retten und der Welt sozusagen unser westliche Segnungen zu bringen. Also dieses Selbstbewusstsein, das in der Geschichte der USA bei den sogenannten Liberalen schon immer eine Rolle spielt. Wenn es liberale Regierungen gibt durch die letzten 100 Jahre der USA, dann haben die immer mehr Kriege geführt als die Konservativen und die Republikaner. Und da steckt genau das Gleiche drin. Ja? Dieses Sendungsbewusstsein, das auch in den Key Elements vorkommt, mit Freedom and Democracy, das scheint ein wichtiges Motiv zu sein. Das geht bis in die Linke hinein. Frau Henning-Welsow hat in der Welt in einem Interview, das war vor der Bundestagswahl, gesagt, wörtlich: Wir sind eine internationalistische Partei, wir wollen Demokratie und Menschenrechte überall in der Welt durchsetzen. Zitat Ende. Lassen wir mal den Gedanken weg, mit den 4,9% Chinesen, Afrikanern das beizubringen. Es ist dieses Missverständnis von Internationalismus. Internationalismus heißt, um mal sozusagen die Hauptparole, wo das ausging, Proletarier aller Länder vereinigt euch. Aber nicht Proletarier und Weißes Haus vereinigt euch. Proletarier und EU-Kommission, das ist nicht das Bündnis, das da angestrebt wird. Ja. Das ist ein Missverständnis. Umzusetzen ist das ja alles nur im großen Maßstab mit Regierung. Hungersnotgetreide. Also zunächst einmal ist die Ernährungssituation auf den Weltmärkten kein Mengenproblem. Es fehlt nicht an Getreide, sondern es ist ein Preisproblem. Wenn die Leute verhungern, dann deswegen, weil sie nicht das Geld haben, um sich das Brot zu kaufen oder Getreide und so weiter. Das ist das Kernproblem. Und warum ist es so teuer? Weil das Ganze durch Futures, durch Spekulation, werden die Nahrungsmittelpreise an den Weltmärkten gebildet. Und da gehen die Preise hoch, egal wie hoch die Ernte ist oder sonst was, wenn es heißt, es regnet in Russland, und dann gehen die Preise hoch. Die Ukraine ist der siebtgrößte Weizenproduzent. Also gar nicht so doll, muss man dazu sagen. Russland ist der größte. Danach kommt Kanada, die USA, die EU. Das heißt, wenn es ein Mengenproblem gibt, könnten die alle ohne Problem mehr Mengen auf den Markt werfen. Also das ist zu 90% Propaganda, wenn da behauptet wird, ein Kollateralschaden sei der Hunger in der Welt. Das ließe sich leicht durch entsprechende Methoden des Westens beheben, wenn sie das denn wollen. Übrigens, die Preise sind bereits vor dem Krieg hochgegangen, ja? Aus ganz anderen Gründen. Wegen der Energiepreisinflation. Öl in der Landwirtschaft braucht man ungeheuer viel Benzin für Traktoren, für Landmaschinen. Dann wird das Zeug transportiert und so weiter. Also allein der Ölpreis ist ein viel größerer Preistreibungsfaktor als der Ausfall. Und zwar der partielle, fällt ja nicht ganz aus, die Ukraine mit ihrem 7. Platz. Da geht vieles über Rumänien raus und da geht inzwischen vieles auch über den Landweg nach Westen raus. Also das ist Propaganda. Aber richtig ist, dass sie auch abgelehnt haben, türkischen Vorschlag schon vor 3 Wochen, Häfen entminen. Das sind ukrainische Minen, die da gelegt haben und verhindern, dass die russische Flotte an die Küste kommt und einen Korridor machen. Und der Kreml hat zugesichert, wir lassen denen freies Geleit, wenn die das Getreide abtransportieren, hat die Ukraine abgelehnt. Profitiert Russland nicht, weil der Ölpreis so hoch geht? Das ist kurzfristig richtig. Die Öleinnahmen und vermittelt dadurch die Staatseinnahmen von Russland sind gewaltig in die Höhe geschossen, weil der Ölpreis so nach oben gegangen ist. Da haben die jetzt von profitiert. Insofern ist das ein Schuss ins Knie vom Westen. Aber langfristig, wenn sie das Ölembargo voll durchziehen, dann wird Russland zumindest große Umstellungsschwierigkeiten haben. Ich habe jetzt noch nicht die neuesten Meldungen vom G7, ob es gelungen ist, einen Preisdeckel zu machen. Wenn es gelingt, und da geht es nicht nur um den Ölpreis, sondern da geht es darum, dass die Tanker und die Transportmöglichkeiten beschränkt werden durch Russland, dann kann Russland in bestimmte Gegenden und Länder sein Zeug nicht mehr verkaufen. Es kann dann umstellen, völlig richtig, aber das sind Friktionen. Langfristig könnte es sein, dass dieser Wirtschaftskrieg ebenfalls ein Schuss in den Ofen ist, und zwar weniger wegen dem Öl und dem Gas. Das wird noch 10, 15 Jahre eine Rolle spielen. Aber ich habe schon kurz angedeutet, Russland ist das rohstoffreichste Land der Welt. Wenn diese Energiewende gelingen soll, diese ganzen Elektroautos und Wasserstoffautos und das ganze Zeug, dazu braucht man massenhaft neue Rohstoffe, Kupfer, seltene Erden und andere. Und die hat Russland en masse, China hat die en masse. Das heißt, die Grundsituation für vor allem Europa und Westeuropa bleibt die gleiche. Die brauchen das Zeug, wenn sie die ökologische Wende hinkriegen wollen. Und wenn sie es nicht von Russland kaufen und von China, dann wird alles sehr teuer. Und auch aus dieser ökologischen Wende, ich würde zwar sagen, wird nichts, aber es dauert 10, 15 Jahre länger. Und Kapitalismus, ja, also der russische Kapitalismus, das wäre jetzt ein extra Vortrag, hat einen großen Vorteil. Also das ist kein guter Kapitalismus, das müssen wir nicht verstehen, durch Oligarchen durchsetzt und so weiter. Aber diese Rohstoffabhängigkeit, die immer beklagt wird, woran auch was ist, Rohstoffabhängigkeit ist immer ein Problem, ein gewisses, hat auch ihre Vorteile, einfach deswegen, weil du was Handfestes hast, im Gegensatz zu Luxemburg oder zu anderen Ländern, auch Großbritannien, die völlig rohstoffarm sind, die sind angewiesen auf internationale Beziehungen, die Funktionsweise der internationalen Arbeitsteilung. Russland ist das in diesem Maße nicht. Und wenn dann die Perspektiven entstehen, dass es eine immer engere Kooperation mit China gibt, dann sind die beiden ziemlich komplementär. China mit seinem großen Bedarf an allem, Rohstoffe und alles andere Zeug, und andererseits aber auch mit avancierter Technologie, während Russland das alles zu bieten hat, bis hin zu so Dingen wie Wasser. Die sibirischen Ströme sind das wird in Zukunft eine Rolle, in manchen Gegenden jetzt schon. Äthiopien und Ägypten stehen ständig vor dem Krieg wegen dem Nilwasser. Oder China und Indien, Brahmaputra, ja, Mekong. Überall haben wir diese Süßwasserprobleme, die sich dann mit der Klimaerwärmung verschärfen. Und da ist Russland wiederum in Sibirien geradezu großartig ausgestattet. Das heißt, hier gäbe es ein komplementäres Verhältnis. Aber hier fängt ein Dilemma für die USA an. eine völlige Annäherung zwischen China und Russland ist nicht im Interesse der USA. Ein fester Block China-Russland ist nicht im Interesse der USA. Denn für die USA ist in dieser Umbruchphase der Hauptfeind China. Und China gehört zu den kleinen Gewinnern im Augenblick, weil alles guckt auf Russland und Westen. China ist so ein bisschen im Windschatten. Aber das wird kommen. Also Taiwan wird ein Punkt und anderes, also das wird weiter eskalieren sein. Aber hier sind auch wiederum interessante Widersprüche, die auch Ansatzpunkte für die Friedensbewegung bieten. Es ist nicht in Frage grundsätzlichen Pazifismus, aber diese Widersprüche zwischen den Eliten im Westen zu nutzen, das kann auch wieder dazu führen, dass die Kräfte, die gegen den Krieg sind, gestärkt werden und unter Umständen aus diesem Lager Leute kommen, die sagen, ja, wir machen einen Verhandlungsfrieden und da sind die USA eiskalt. Das haben sie in Afghanistan gezeigt, das hat Kissinger im Vietnamkrieg gezeigt. Also dieser Typus von Politikern in den USA sind in der Lage, wenn es in ihrem Interesse ist, eiskalte Interessenpolitik zu machen und deswegen auch Kompromisse und Zugeständnisse. Das ist eine Chance.
Meine Frage ist, hat sich der Westen unter Umständen komplett verschätzt? Hintergrund meiner Frage ist, wenn ich daran denke, dass Putin 2001 vor dem Bundestag stand, eine Rede gehalten hat und bestehende Ovationen dafür geerntet hat. In der Folge ist nichts passiert. Auf diese ausgestreckte Hand Putins gab es letztendlich eine Reaktion des Westens, die vermittelte, wir nehmen das nicht ernst, wir wollen das auch nicht. Es hat eine Weile gedauert, bis das gesagt ist. Und ich glaube, es war 2007 oder 2008 in Davos, als Putin den westlichen Führern gegenüber die Zäsur in der Haltung. Er macht deutlich, dass diese Orientierung oder der Versuch, sich dem Westen anzuschließen, aufgegeben wurde.
Hat sich der Westen verschätzt, als er die ausgestreckte Hand von Putin ausgeschlagen hat? Ich würde sagen, von dem Westen als geeinigten Block in dieser Vorkriegsphase kann nicht die Rede sein. Es gab eine ganze Reihe von Kräften, die mit Russland zwar jetzt kein enges Bündnis oder Freundschaft schließen wollten, die aber in der Tat normale Beziehungen ökonomischer Art haben wollen. Nord Stream 2 in der Ära Merkel war ja ein solches Beispiel. Wie immer man es sonst bewertet, sie hat daran festgehalten, im Grunde bis zum Schluss, die Merkel an. Und das, obwohl nicht nur der Trump, sondern auch der Biden klipp und klar gesagt hat, das Ding werden wir verhindern. Frankreich noch viel weiter gehen. Beim G7 in Frankreich hat eine Woche vorher Macron Putin eingeladen auf seine Privatinsel da im Mittelmeer und hat das eingebettet in einen Versuch, Russland, das ja aus der G7 schon 2014 rausgeschmissen worden ist, wieder zumindest anzunähern. Das heißt, er hat, auch das hochinteressant, vor 3 Jahren eine Rede vor seinem diplomatischen Chor gehalten, also vor Leuten, die eine Ahnung haben, sozusagen Experten. Und dort hat er über 2 Seiten lang zum Verhältnis zu Russland argumentiert. Und da sind Kerngedanken gewesen. Erstens, der Westen hat Fehler gemacht im Umgang mit Russland. Zweitens, wir müssen verhindern, dass der Westen China in die Arme getrieben wird. Also hier sieht man natürlich, er ist kein Pazifist oder sowas, auch Interessenpolitik. Und das hat auch zu Friktionen geführt, dann innerhalb der EU wiederum. Ja. Und sein Satz vom Hirntod der NATO weist ja auch in diese Richtung. Auch Italien hat bis heute eine andere Politik. Es gibt Umfragen über die Reaktion der Bevölkerung in der EU zu dem Krieg. Und da ist eindeutig so, dass der größte Teil Italien ist, wo die Leute sagen, nein, danke, keine Waffenlieferungen und wir wollen Ruhe und Frieden und politische Lösung. Und deswegen hat Herr Draghi ja auch diesen Vorschlag gemacht, der dann aber abgeschmettert worden ist. Warum? Ich sag's nochmal. Es gibt ein Kräfteverhältnis innerhalb des Westens und da ist der Chef in Washington. Und gegen deren Willen geschieht nichts, was von Bedeutung ist. Als der Vorschlag kam, die Ukraine und Georgien in die NATO aufzunehmen, der ist ja durchgekommen beim NATO-Gipfel in Bukarest. Da hat aber dann die Merkel und ich glaube damals war es noch der Chirac oder der Sarkozy, die haben gesagt, okay, aber kein Zeitplan. Das heißt, es gab kein festes Versprechen. Dann haben die Amis gesagt, ja okay, ist gut. Und, das ist das Entscheidende, haben aber hintenrum bilateral Waffenausbildung und Anpassung an Standards gemacht. Da komme ich zu dem anderen Punkt, der hier aufgebracht worden ist. Die ukrainische Armee ist auch ohne NATO-Mitgliedschaft durch die bilaterale Zusammenarbeit mit den USA und zum Teil mit Großbritannien und Frankreich sehr viel schlagkräftiger geworden, besser ausgerüstet worden und bekommt jetzt im Krieg auch Unterstützung direkt aus den USA. So Satelliten, die werden nicht die Originalbilder kriegen, aber diejenigen, die über Satellitenbeobachtung verfügen, und das sind die Amis und das sind UK und das ist Frankreich, die können natürlich sagen, hör mal, da in der Ecke ist ein Kreuzer oder ein Schiff oder da ist eine Truppenansammlung, ruß da mal rein. Das läuft, insofern muss man, wenn man vom Westen redet, immer diese Hierarchiefrage zwischen Koch und Kellner berücksichtigen.
Dies war der gekürzte Mitschnitt einer Veranstaltung von Attac München und dem Münchner Friedensbündnis im Rahmen der Aktion zum G7-Gipfel am 27. Juni dieses Jahres. Referent war Peter Wahl.